Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebinged, dem Movie Break Serien Podcast. Dieses Mal mit Folge 19 und natürlich wieder an meiner Seite der Stu. Hallo Stu.
Hallo zusammen.
Wir haben wieder ganz, ganz viele Serien geguckt. Also tatsächlich haben wir in den letzten Tagen wirklich viel geguckt.
Du redest jetzt von dir, oder?
Ja, also ich habe auf jeden Fall viel geguckt. Genau, deswegen wollten wir euch natürlich wieder ein paar Serien empfehlen, eine kleine Kurzempfehlung machen, so wie wir es im letzten Format schon gemacht hatten mit Mein Herz für Serien. Aber wir haben auch zwei Serien, wo wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen wollen. Die eine ist höchst aktuell und zwar Hunters. Die habe ich nicht gesehen, aber Stu, das heißt, ich werde gerade gleich dann ganz, ganz viel Stu ausfragen. Und dann sprechen wir sehr ausführlich über Narcos Mexiko, die ja auch erst seit ein paar Tagen auf Netflix verfügbar ist. Genau, dann starten wir doch gleich einmal und fangen mit Hunters Staffel 1 an. Das ist verfügbar auf Amazon Prime seit Freitag. Und ich muss gestehen, ich hatte mich echt auf die Serie gefreut. Jetzt mache ich schon so einen kleinen Spoiler. hatte mir den Trailer den letzten angeguckt. Also vorher hatte ich sie so gar nicht so lange auf dem Schirm, hatte mir dann aber den Trailer den letzten angeguckt und der sah wirklich richtig, richtig spaßig und gut aus und hatte so einen gewissen Tarantino-Hype oder Vibe. Und Stu, was ist denn davon übrig geblieben?
Ja, was ist davon übrig geblieben? Man muss dazu sagen, dass den Trailer, den du meinst, war der finale Trailer, der ja durchaus mit so einer Grindhouse-Ästhetik gespielt hat. Und die vorherigen Trailer wirkten ja sehr ernst, sehr schwer. Und der Trailer überraschte dann, weil es plötzlich so aussah, dass Hunters vielleicht doch mehr so eine Grindhouse-Sause wird. Und nicht halt so eine ernstzusehende Serie über eine Gruppe jüdischer Mitbürger, die halt Nazis jagen. Und jetzt habe ich die Serie gesehen. Und ich kann sagen, es ist beides. Also okay. es ist Trash und es nimmt sich aber auch irgendwie ernst.
Okay. Worum geht's denn erstmal in Hunters?
Es geht um die Figur von Logan Lerman, der Name mir gerade entfallen ist. Das heißt, ich bin gut vorbereitet. Und der sieht mit an, wie seine Großmutter, seine letzte lebende Verwandte, von einem Unbekannten ermordet wird. Und auf der Beerdigung trifft er Maya Offerman, ein alter Freund seiner Großmutter. Maya Offerman wird gespielt von Al Pacino. Und es kommt, wie es kommen muss. Es gibt Verwicklungen hier und da. Und dann erfährt halt Logan Lermans Figur, dass Maya Offerman mit anderen Leuten Nazis jagt. Dazu soll gesagt sein, dass die Serie im Jahr 1977 spielt. Und so wird halt Logan Lermans Figur Mitglied der Hunters, die dringend gebraucht werden. Denn, wie gleich zu Beginn der Serie klar wird, Nazis haben die USA infiltriert bis in die allerhöchsten politischen Kreise.
Mhm. Sind 10 Folgen? Wie lange geht eine Folge?
Die Folgen gehen alle eine Stunde, bis auf die Pilotfolge. Die hat tatsächlich mit 90 Minuten Spielfilmlänge.
Okay. Dann beschreib das so ein bisschen, wie quasi die Serie auf dich gewirkt hat oder also vor allen Dingen auch, was du erwartet hast an der Serie und was dann tatsächlich bei rumgekommen ist.
Also ausgehend von dem letzten Trailer habe ich halt, wie gesagt, erwartet, dass das eine Serie ist, die sich nicht allzu ernst nimmt, die durchaus weiß, was sie da, also ja, nicht mumpelt. Ich meine, es ist ja bekannt, dass viele nach dem Krieg durchaus Nazis aktiv gesucht worden sind. Aber das ist halt, wie gesagt, schon eher Genreware ist. Und das ist es auch. Das Problem dabei ist, dass die Stilistik der Serie ein einziger Flickenteppich ist. Es gibt wirklich eine Szene, wo man eine sehr brutale Folterszene hat, die aber so überspitzt ist, dass man auch denken könnte, das ist halt Robert Rodriguez oder Quentin Tarantino. Und gleich danach gibt es dann so eine Abhandlung über oder Selbstreflexion über Rache an sich. Und das passt alles stilistisch nicht zueinander. Das beißt sich. Das lässt keine homogenen Fluss zu. Das ist ein einziges Gespringe von einer Stilistik zur nächsten. Dazu ist die Serie auch unglaublich bleiern erzählt. Also die Stunde Laufzeit pro Folge merkt man wirklich. Das ist keine Serie, die man mal eben so wegbingen kann. Also ich meine, ich habe es für euch getan, aber glaubt mir, es war anstrengend. Und dazu ist die Handlung auch irgendwann einfach nur noch doof. Und ich rede hier nicht von doof unterhaltsam, sondern einfach nur von Gott, ist das dämlich doof.
Mhm. Wie war denn so die Inszenierung eigentlich? Du hast ja jetzt schon gesagt, Flickenteppich. Ging es denn tatsächlich eher auf Action oder mehr dialoglastig? Wird eher beobachtet, bevor man dann quasi zuschlägt? Oder also was für ein Genre ist es jetzt in dem Sinne eigentlich?
Ja, also eine Genrebezeichnung final zu treffen fällt mir echt schwer, weil da steckt halt alles drin. Es gibt halt Momente, die sollen komisch sein, sind sie dann meistens aber nicht so richtig. Es gibt Action-Momente, es gibt Thriller-Elemente, es gibt Drama-Elemente. Es ist so ein Cocktail, aber jetzt nicht so ein Cocktail, wo man jetzt, Gin und Tonic und eine Zitronenscheibe in den Becher wirft, sondern wo man halt Gurkenwasser, Ketchup und O-Saft reinwirkt. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt immer wieder Stellen, die sind gut, die sind spannend, aber es sind halt so einzelne Momente in einer 60-Minuten-Episode und das ist halt dann schon sehr enttäuschend.
Okay, dann kommen wir doch mal auf einen Hauptact zu sprechen, dieser Serie, wo, glaube ich, auch die meiste Werbung drum gemacht worden ist, und zwar natürlich Hauptdarsteller Al Pacino. Mhm. Und es ist aber seine erste Serienrolle seit 30 oder 40 Jahren. Also quasi in dem goldenen Zeitalter der Serien kommen sie alle irgendwann.
Ja.
Trägt er denn die Serie?
Man merkt schon, dass Al Pacino Al Pacino ist. Also er macht halt das, was er am besten kann. Er hält Monologe, er gestikuliert, er verwendet viel Stimmkraft auf bestimmte Ausdrucksweisen und Worte. Das ist okay, aber diese Figur des Maya Offerman wirkt auch immer ein bisschen zu gekünstelt dadurch. Wenn man sich Logan Lermans Figur anguckt, denn das muss man sagen, eigentlich ist die wahre Hauptfigur halt Logan Lerman, der aber halt nicht so bekannt ist wie Al Pacino. Was nicht heißen soll, dass Al Pacino hier eine geringe Screentime hat. Ich würde sogar so weit gehen, dass er neben Logan Lerman die Figur ist, die wir am häufigsten sehen. Nichtsdestotrotz fand ich, er hätte vielleicht ein paar Sachen nicht so dick auftragen müssen. Das hätte mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen.
Okay. Weil Al Pacino hat ja tatsächlich einen ziemlichen Lauf, ne? Ich meine, er war in Once Upon a Time in Hollywood zu sehen, in Irishman und jetzt in Hunters.
Ja.
Den Rest des Castes, kannst du da irgendwas zu sagen? Also abseits von Logan Lerman, der spielt übrigens Jonah Heidelbaum.
Ah ja, Jonah heißt er, genau, danke.
Genau.
Der Cast an sich macht seine Sache gut. Ich war total überrascht. Es gibt, diese Hunters sind 7 Stück und jeder hat so sein Spezialgebiet. Und der Verkleidungskünstler ist Lonnie Flash, ein ehemaliger Schauspielstar, der wegen einigen Drogeneskapaden halt so ein bisschen in Verruf gekommen ist und jetzt halt eben mit seinen jüdischen Freunden Nazis jagt. So kann's gehen mit der Karriere. Und der wird gespielt von Josh Radnor. Der Name sagt vielen Leuten vielleicht nichts, aber ich kann nur so viel sagen, er spielte Ted Mosby in How I Met Your Mother.
Ah.
Und da war ich schon sehr überrascht, den zu sehen. Ansonsten ist die Besetzung gut und die Darsteller, die geben sich auch keine Blöße. Ich würde halt niemandem jetzt ein Gold-Otto für verleihen, aber jetzt darstellerisch ist das alles absolut okay. Es liegt halt wirklich tatsächlich mehr so an dieser Unstimmigkeit, an dieser Sprunghaftigkeit der Stilistik, dass die Serie zumindest für mich weitestgehend einfach nicht funktioniert hat. Und manchmal ich es auch ein bisschen widerlich fand, wie da wirklich der Schrecken der Nazi-Zeit, also es gibt auch Szenen aus Auschwitz, fast schon 1:1, nicht 1:1, das war jetzt halt ausgedrückt, aber es gibt halt so Szenen aus Auschwitz und gleich danach gibt's halt diese Grindhouse-Keule, ohne aber wirklich etwas damit auszusagen. Also bei Tarantinos Glorious Bastards, da steckt ja eine Botschaft hinter. Das war ja nicht einfach nur, wir machen jetzt Grindhouse, weil es cool ist, da steckt ja was hinter. Und das fehlt mir bei Hunters total.
Okay, das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen, weil ich meine, wir leben in einer Zeit, in der es einen starken Rechtsruck gibt. Mhm. Wir hatten die Tage gerade wieder ganz viele Nachrichten dazu. Stichwort Hanau. Ob sie da in diese Bresche auch geht, ob sie da eine politische Botschaft mitträgt oder ob sie einfach nur Fun sein soll.
Sie versucht, eine politische Botschaft zu haben und das es gibt immer mal wieder so Werbespots oder so Einlagen. Es gibt zum Beispiel Eine Sache, das sieht so aus wie eine 60er Jahre Gameshow und die Gameshow heißt, warum hassen wir Juden? Und das ist ganz, das fand ich ganz, ganz amüsant und auch, das auch sehr bissig, wenn dann eben einfach die Frage lautet, warum hassen wir Juden oder warum sind Juden schlimm? Und die richtige Antwort ist halt, weil es Juden sind. Ja? Und die anderen richtigen Antworten sind dann so, ja, weil sie geizig sind, weil sie Jesus gekreuzigt haben und diese ganze Kacke, wie das, also dieser ganze antisemitische Scheiß halt.
Ja.
Dann ist die Serie immer ganz gut, weil da Komik mitschwingt, mit einer Aussage und einer gewissen Bissigkeit. Oder aber auch so ein Werbespot, wo dann gesagt wird, hey, liebe Nazis, hattet ihr in Deutschland keinen Erfolg, dann kommt doch Alabama, denn wir hassen auch alles, was ich weiß, so christlich ist, so nach dem Motto. Das ist schon ganz cool, aber das sind halt so kleine Episoden halt. Und das ist vor allem, es beeinflusst das Narrative an sich überhaupt gar nicht.
Ja. Okay, dann vielleicht noch eine andere Frage zum Stil. Tatsächlich hätte ich noch eine. Und zwar, die Serie spielt ja 1977 hauptsächlich in New York, richtig?
Ja.
Schwingt dann tatsächlich dieses 70s da irgendwie mit?
Ja, schon durchaus. Also es gibt eine Figur, die einen riesengroßen Afro auf dem Kopf spazieren trägt. Lonnie Flash vor allem hat auch immer schönste 70er-Jahre-Mode. Ich glaube, dass sie die 70er genommen haben, liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, weil da die meisten Nazis ja noch leben konnten oder könnten. Ja, heutzutage ist es eher unwahrscheinlich, dass die Nazis von 45 noch wirklich aktiv genug oder noch mobil genug sind, um die US-Politik zu infiltrieren. Andererseits bei dem Präsidenten, egal. hat schon einen 70er-Jahre-Vibe. Es geht aber nicht so sehr auf Nostalgie. Okay. Also, das ist jetzt kein Stranger Things oder so, also ich hatte bei mir war es so ganz oft, ist mir erst bewusst geworden, dass es 1977 spielt, weil es halt eingeblendet worden ist. Was nicht heißen soll, dass sie die Zeit nicht richtig darstellen. Aber es ist einfach so, ist halt so. Spielt 1977 und gut ist. Und da wird auch kein großes Trararum gemacht.
Okay. Dann wäre meine Abschlussfrage an dich. Würdest du die Serie erstens empfehlen? Ich glaube, das haben wir schon rausgehört, nein. Und das zweite ist, wenn ja, wem könnte sie gefallen?
Also ich würde einfach mal erstmal sagen, wenn ihr die Serie aus welchem Grund auch immer interessant findet, dann guckt euch gerne die Serie an oder gebt ihr eine Chance. Das ist ja nur meine Meinung. Ansonsten, wem würde ich die Serie empfehlen? Ich glaube, wer es mag, wenn ein Film oder eine Serie sehr umherpendelt zwischen so verschiedenen Genreaspekten, ohne dass es homogen wirkt, der darf gerne, wird damit seine Freude haben. Oder aber wer einfach auf, und es klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber so Schundfilme steht, denn es hat schon was sehr Palpiges alles, ne? Der kann gerne auch einen Blick riskieren. Und natürlich halt Fans von Al Pacino und Logan Lerman, die sollten damit vielleicht auch noch eine gute Zeit haben. Ich hingegen war halt wirklich enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Gerade weil in der letzten Folge, das wollen wir jetzt nicht spoilern, aber in der letzten Folge gibt es halt einen Plot-Twist, den fand ich einfach nur so dermaßen doof. Das kann ich gar nicht in Worte beschreiben. Und so viel sei verraten, die Serie, also die Staffel endet auch mit einem großen, großen Cliffhanger.
Okay. Also ich würde tatsächlich pauschal davon ausgehen, dass auch eine zweite Staffel kommt. Bisher sind so Kritiker und Zuschauerinnen fast einig, würde ich mal fast meinen. Und die kommen alle so auf einen Schnitt zwischen 60 bis 70 Punkten von 100. Also, okay. Mal gucken, was da eventuell noch passiert.
Also ich habe jetzt 4 von 10 gegeben, was für mich die Wertung ist, die ich immer gebe, wenn ich halt sage, es ist letztlich uninteressant. Ich glaube aber, wenn die zweite Staffel kommt, dass ich zumindest mal in die ersten 2 Folgen mal reingucken werde. Leider von mir keine Empfehlung, was wirklich schade ist, denn ich hatte mich auf die Serie gefreut, nicht nur wegen Al Pacino, aber das war nix und da hilft auch nicht weiter, dass Jordan Peele, der Get Out Regisseur, da irgendwie als ausführender Produzent beteiligt dran war. Wobei ausführender Produzent heißt ja weitestgehend immer nur, ja, ich gebe meinen Namen dafür her.
Ja, genau. Okay, ja, dann vielen Dank für die Einschätzung von Hunters. für alle Zuhörerinnen. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt so, oh, das finde ich aber gar nicht. Dann würde uns interessieren, was ihr halt über Hunters denkt.
Ja.
Dann würde ich mal weiterspringen und zwar zu unserer kleinen Kategorie Mein Herz für Serien.
Sehr gerne.
Und ich fange jetzt einfach mal an, weil du die ganze Zeit geredet hast.
Oh, bitte, danke. Ja.
Ich habe eine Serie, die ich ganz kurz vorstellen würde, die ich wirklich lieb gewonnen habe in den letzten anderthalb Monaten jetzt. Und eine Serie, die ich langsam abschreibe. Ich fange mal mit der an, die ich jetzt abschreibe.
Ich habe da eine Vermutung, was jetzt kommt.
Genau, ich habe ja in dem letzten Abgebinge Nummer 18 über Star Trek Picard gesprochen und das war schon sehr, wo ich gesagt habe, so, das funktioniert alles nicht so wirklich und jetzt kam Folge 5, die hatte ich ja das an dem Zeitpunkt noch nicht gesehen gehabt und ich muss gestehen, Folge 5 war so ein regelrechter Absturz dieser Serie und ich habe das Gefühl, dass weder die Autoren noch irgendjemand anders selbst quasi der Jean-Luc Picard-Darsteller Patrick Stewart nicht verstanden haben, warum The Next Generation so großartig war und ist. Weil, also ich kann das gar nicht beschreiben, was in dieser Folge alles passiert, aber es sind so Dinge, dass ich mir mehrmals an den Kopf gefasst habe und mit den Augen gerollt habe nach dieser Folge und wirklich wenig Interesse habe, mittlerweile weiterzugucken. Deswegen keine Empfehlung mehr für mich, von meiner Seite aus für Star Trek Picard.
Guckst du denn trotzdem weiter?
Ich werde, glaube ich, trotzdem weitergucken, so Selbstgeißelung mäßig.
Okay.
Ja. Dann aber ganz, ganz viel Liebe für die nächste Serie. Und zwar habe ich alle drei Staffeln The Marvelous Mrs. Maisel geguckt. Worum geht's da? Also erstens könnt ihr die auf Amazon Prime alle durchgucken. Mittlerweile ist auch die dritte Staffel mit der deutschen Synchro da. Ich finde, Amazon hängt da immer echt stark hinterher, was so deutsche Synchronisation betrifft. Das geht darum, dass wir quasi Mitch Maisel kennenlernen. Und Mitch Maisel ist eigentlich total liebevoll, charismatisch und in den 60er Jahren so typische Hausfrau, total verheiratet, alles ist gut, alles ist lieb, alles ist nett. Und dann verlässt sie ihr Mann wegen der Sekretärin. Und ihr Mann hatte immer versucht, so Comedian-Star zu werden in so Underground-Clubs. Und als sie sich dann herrlich überzogen betrinkt, geht sie in den Club und spricht quasi über ihr ganzes Leben. Und erntet damit einen Riesenerfolg, weil sie als Komikerin viel, viel interessanter ist, als eigentlich ihr Mann gewesen ist, als Joel Maisel. Und beschließt dann nach und nach, dass sie tatsächlich das als Beruf machen möchte. Und da beginnt quasi diese Reise von Mitch Maisel und sie hat dann ganz abseits noch, ihre Eltern sind da, ihre Schwiegereltern sind da und alle sind irgendwie crazy und verrückt und durchleben ganz viele Dinge im Wandel der Zeit vom quasi von den 60ern in die 70er hinein, beziehungsweise andersrum in die 50er, in die 60er hinein. Und das ist wirklich interessant. Also nicht nur aufgrund von der Geschichte und von den Figuren, sondern auch auf einer sehr krassen feministischen, interessanten politischen Art. Also gerade, weil halt Mitch Maisel da gegen viele Vorurteile in diesem Bereich kämpft als weibliche Komikerin. Alle sagen immer so, geh doch einfach hier singen. Gleichzeitig sieht sie natürlich aus wie so ein Püppchen, muss damit ja natürlich auch irgendwie kämpfen. Aber sie ist auch fantastisch geschrieben, sehr wortgewandt, wortwitzig und hat eine hohe Schlagzahl an wirklich gut getimten Humor. Und das liegt auch daran, dass hinter der Serie Amy Sherman Palladino steckt, wo der Name, glaube ich, bei vielen jetzt schon klingelt, weil die hat Gilmore Girls gemacht und geschrieben. Und ich finde, sie hat sich quasi mit der neuen Serie noch mal 1000-mal übertroffen. Also die ist viel, viel besser, als das Gilmore Girls jemals war.
Jetzt sehe ich aber schon.
Ja. Also wirklich, wirklich. Und das sage ich, weil ich auch Gilmore Girls komplett geguckt habe und meine Frau auch riesen Gilmore Girls-Fan ist, aber mittlerweile auch riesen Marvelous Mrs. Maisel-Fan ist. Also und auch selber so sagt, so okay, das ist schon richtig, richtig gutes Fernsehen. Das heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, mal einzusteigen und sowieso denkt, oh, Gilmore Girls und dann jetzt noch besser, dann gebt der Serie eine Chance. Guckt mal 1, 2, 3 Folgen rein. Wenn ihr dann sagt, so, das ist mir too much, okay, dann steigt aus. Wenn ihr sagt, so, boah, das ist aber ist aber ganz cool und witzig und charmant. Dann guckt unbedingt weiter. Das wird eine wilde Achterbahnfahrt. Und nach 3 Staffeln muss ich sagen, der Zenit ist noch lange nicht erreicht. Da kann noch viel, viel mehr kommen.
Ich kann dem Lob nur beipflichten, auch wenn ich nur die erste Staffel bislang gesehen habe. Aber ich fand die auch sehr gut. Mhm. Das will ich hier nochmal sagen.
Okay.
Ja. Übrigens, die ganzen Serien, die wir bislang besprochen haben, waren alle bei Amazon, ne?
Ja.
Tatsächlich. Ah, Wahnsinn. Okay, dann möchte ich jetzt noch eine Serie vorstellen. Eine Serie, die ich tatsächlich noch nicht komplett geguckt habe, weil sie noch nicht komplett vorhanden ist. Und die gibt es nicht bei Netflix, nicht bei Amazon. Die gibt es ganz klassisch im Fernsehen, nämlich auf dem Disney Channel. Und wer abgebinscht jetzt schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass so für Disney-Sachen und so Kindersachen eigentlich der Thomas zuständig ist. Deswegen.
Und wer hat sie dir empfohlen?
Der Thomas. Ohne sie vorher gesehen zu haben, aber wohlgemerkt. nein, ich glaube, unsere allererste abgebinscht Folge handelte ja um das großartige Willkommen Gravity Falls. Und du hast mir ja gesagt, das ist eine Serie, die könnte man mal im Auge behalten. Vielleicht kommt die an Gravity Falls ran. Und diese Serie heißt Amphibia. Und sie spielt in einer Welt, in der ja Frösche halt die dominante Lebensspezies sind. Und in dieser, ich nenne es mal, in diesem Paralleluniversum verschleckt es halt eine junge Frau namens Anne, die anfangs für ein Monster gehalten wird. Das wird aber relativ schnell beiseite gelegt und dann kann sie oder kommt sie bei dem Frosch Sprig und seiner Familie unter und erlebt halt diverse Abenteuer. Und ich habe jetzt die ersten 3 Folgen gesehen und es wird auch nicht erklärt, warum Anne von der Menschenwelt in die Froschwelt gelangt ist, aber es hat vielleicht was mit einem mysteriösen Kästchen zu tun. Das Ganze sieht schön aus, es ist flott erzählt, es ist so diese typische Struktur, eine Folge hat 2 Episoden, diese Episoden gehen so 8 bis 10 Minuten, die Witze sitzen, diese Froschwelt ist wirklich, wirklich amüsant und schön ausgearbeitet, mit ganz vielen kleinen, feinen Details, und ich werde die Serie weitergucken.
Okay, das klingt gut, ich hoffe ja, dass sie dann auf Disney Plus direkt verfügbar ist.
Also das, ich gehe mal
stark von. Ich gehe davon aus, dass da Disney alles sowas reinhauen wird, weil dann kann ich sie nämlich auch gleich weggucken und dann spätestens in abgebünscht 25 ganz kurz sagen, ob das stimmt oder nicht.
Ja. Vielleicht, wenn sie wirklich so gut wird wie Gravity Falls, könnte man auch eine separate Folge darüber machen, aber das ist Zukunftsmusik, ne? Da.
Ja, genau. Warten. Aber ich freue mich drauf.
Ja.
Okay, dann verlassen wir diese Sektion schon wieder.
Ach, schade.
Ach, schade, ja. Wir haben noch so viel zu erzählen.
Du hast noch so viel zu erzählen.
Ja, ich auf jeden Fall. Wir springen dann mal zu Netflix, nachdem wir jetzt ganz, ganz viel über Amazon Prime geredet haben.
Ja.
Übrigens habe ich Join abonniert. Da komme ich aber irgendwann später, kommen wir da nochmal zu.
Bei der nächsten Ausgabe, versprochen.
Bei der nächsten Ausgabe, genau. Und zwar Narcos Mexiko war jetzt die 2. Staffel verfügbar, und zwar seit dem 13. Februar. Ich glaube, über Narcos haben wir noch gar nicht geredet bislang, richtig?
Nein, das haben wir noch nicht. Es kann mal sein, dass wir im Nebensatz gesagt haben, dass wir die Serie mögen, aber eine richtig intensiv drüber geredet haben wir bislang noch nicht. Das können wir jetzt hiermit machen.
Genau. Dann hole ich mal weit aus.
Okay.
Und zwar seit 2015 ist ja Narcos auf Netflix verfügbar. Und ich glaube, das ist so eine der Shows und Serien, die hauptsächlich zum Erfolg von Netflix auch mitgeführt hat. In den letzten Jahren, die so auch ein bisschen gezogen hat, habe ich das Gefühl. Mhm. Man findet sie auch in vielen Top 100 Listen der besten Serien aller Zeiten. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich finde sie jetzt nicht so krass geil, aber tatsächlich hatte ich viel, viel Spaß mit den ersten 3 Staffeln damals, wo es ja darum geht, wie Pablo Escobar in Kolumbien sein Drogenimperium aufgebaut hat und quasi eines der ersten Kartelle der Welt mit aufgebaut hat. Beziehungsweise eigentlich gab es vorher schon Kartelle, aber halt in Kolumbien. Und wie halt dieser Export in die USA so begonnen hat, so mit haufenweise Kokain, was tonnenweise da in die USA gebracht wurde. Und natürlich auch Milliarden an US-Dollar generiert hat. Und wie das komplette Leben in Kolumbien sich daraufhin verändert hat, bis hin zur Menschenjagd auf Pablo Escobar selbst.
Ja.
dann waren die drei Staffeln zu Ende und ich hatte dann schon gedacht so, oh nein, was machen sie jetzt? Können doch nicht einfach aufhören. Sie haben aber dann schon am Ende von Narcos, der dritten Staffel, angeteasert, was so ein bisschen was als nächstes kommt und haben dann gestartet mit Narcos Mexiko. Die erste Staffel gab es 2018 und jetzt haben wir die zweite Staffel bekommen. Und wie der Name es schon sagt, dreht es sich dabei um parallel tatsächlich auch zu der Serie Narcos und vielleicht, also auch vorher, beziehungsweise vorher und parallel, ist ein bisschen kompliziert, zu Pablo Escobar und Narcos, wie halt in Mexiko der Drogenhandel aufgekommen ist, beziehungsweise die Kartelle erstarkt sind und wie sich vor allen Dingen in den 80er Jahren bis in die 90er hinein dann das Ganze, ich würde tatsächlich sogar sagen, die ganze Gesellschaft in Mexiko mit geändert hat. Das Wirtschaftssystem, das politische System, ne, alles ist davon beeinflusst worden. Und wie das, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, Guadalajara, entschuldigt bitte, Kartell entstanden ist und wie quasi die DEA versucht hat, das zu zerschlagen. So ja. Für so ein bisschen zum Einstand.
Wobei das Schöne war ja, dass die erste Staffel von Narcos Mexiko wurde von einem ja namenlosen Erzähler kommentiert und am Ende der ersten Staffel wird dann klar, dieser namenlose Erzähler ist halt ein DEA-Agent, der ja jetzt in der zweiten Staffel jetzt auch in Persona auftritt und neben Felix Delgado ja die zweite wichtige Hauptfigur ist. Und zur Erklärung, Felix Delgado, gespielt von Diego Luna, den kennt man als Cassian Andor aus Rogue One, ist einer der vielen Drogenbosse in Mexiko, der halt versucht, so die Rivalitäten in Mexiko zwischen den Kartellen halt ja zu neutralisieren, um eine große Union zu bilden, damit man halt eben mehr Geld verdienen kann, denn die Kolumbianer sind halt auf die Mexikaner angewiesen, wegen den Handelsrouten.
Genau. Der DEA-Agent wird gespielt von Scoot McNairy. Genau. Übrigens ein großartiger Schauspieler, ja, der oftmals verkannt wird und eher so in Nebenrollen vor allem präsent ist. Aber ich finde, auch in dieser Serie, in der Staffel, spielt er so grandios und gerät er mit seiner Figur ja oftmals einfach an die Grenzen des Machbaren, des Möglichen von der Menschlichkeit her. Ja. Und ich finde, das war zu jeder Zeit immer bei ihm spürbar. Aber auch Diego Luna als irgendwie sehr abgeklärter und pragmatischer, effizienzgesteuerter Drogenboss mit einem Hang zum Bösen, nenne ich es mal, war auch wirklich fantastisch. Also gerade darstellerisch waren zumindest die Hauptfiguren, ich würde es nicht sagen bei allen Nebenfiguren, aber die Hauptfiguren waren wirklich fantastisch.
Was ja sowieso bei Narcos, also sei es jetzt bei Narcos Mexiko oder im Original halt großartig war, ist, dass ja selbst solchen Personen wie Pablo Escobar immer was Menschliches verliehen haben, ohne aber, sag ich mal, zu verwässern, was die alles getan haben. Ja?
Genau. In der ersten Staffel erleben wir auf jeden Fall den Aufstieg des Kartells und wie quasi die einzelnen Plazas, so nennt sich das Ganze, wo halt die jeweiligen Machtzentren der jeweiligen Drogenbosse entstanden sind, vereint hat in einem Konzern, würde ich fast sagen.
Ja.
Also eigentlich ist er der CEO des Drogenhandels in Mexiko. Und das führt natürlich zwangsläufig zu vielen Schwierigkeiten und zu Problemen. Weil man immer gucken muss, wie ist das mit Bestechungsgeldern? Wie ist das mit dem Transport? Dann kommt ja auch noch die Polizei ins Spiel, die dann manchmal so ein paar Ladungen aufnimmt und wegsperrt, damit man es nicht verkaufen kann. Ist auch blöd. Genau, und die zweite Staffel dreht sich vor allen Dingen darum. Ich hatte das Gefühl, beim Finale der ersten Staffel wird ja quasi so angeteasert, was dann kommt. Ne? Mhm. Also man sieht das erste Mal dann den Walt Breslin, ne? Also den DEA-Agenten mit seiner kleinen Truppe, die dann nach Mexiko aufzieht. Und da war die Stoßrichtung der zweiten Staffel anfangs eigentlich für mich zumindest relativ klar, dass halt die USA beginnen mit ihrem Undercover-Krieg in Mexiko.
Ja, wobei ich das immer so für mich verstanden habe, dass sie jetzt versuchen, so eine Art Guerillakrieg zu machen.
Genau.
Ne? Und ich hatte das Gefühl, dass das in den ersten zwei, drei Folgen der zweiten Staffel auch so passiert, bis sie dann halt auch an ihre Grenzen kommen. Und diese Grenzen werden halt nicht nur aufgelegt durch ihre Feinde, sondern auch von den eigenen Leuten, die halt ein paar Etagen über ihnen sitzen in den Chefsesseln.
Genau. Deswegen würde ich fast sagen, also wer jetzt irgendwie so ein Actionfeuerwerk in dieser Staffel erwartet, das gibt es auch, wenn er auch nicht so spektakulär, finde ich. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo man sich so denkt, oh, okay. Und sie hat, glaube ich, auch immer ein FSK 18. Also zumindest muss man den Code auch eingeben bei der Serie.
Ja, man sollte nicht vergessen, dass bei Netflix, die müssen ja ihre Sachen nicht der FSK vorlegen. Das ist dann immer von Netflix selbst gefällt. Und es gibt ein paar Folgen, da sage ich, ja komm, ist 16, es gibt aber hier und da auch wirklich Sachen, wo ich sage, okay, da ist die 18 gerechtfertigt. Mhm. Aber es wirkt niemals marktschreierisch. Es erfüllt immer eine Art Sinn, sage ich mal, diese Gewalt, die gezeigt wird. Und sei es nur zur Abschreckung.
Ja. Und der Kern der Staffel ist eigentlich vor allen Dingen eine politische Konsolidierung in den 80er Jahren in Mexiko, wenn ich es mal so umschreiben kann. Weil wir da vielfach erleben, also es beginnt mit dem Erdbeben, sehr klassisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar wird Mexiko-Stadt von einem Erdbeben erschüttert, was viele Todesopfer zur Folge hat. Und die politische aktive Partei damals, ich habe es nicht mal im Kopf, PRI? Ich weiß es gerade nicht mehr.
PRL oder so, ich glaube, PRL, glaube ich.
Müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall hat die halt ein sehr schlechtes Krisenmanagement an den Tag gelegt. Und dieses Erdbeben führt halt tatsächlich wie so eine Dominokette zu allen Dingen, die dann in dieser zweiten Staffel so nach und nach passieren. Und ich muss wieder sagen, mir gefällt diese Serie sehr, sehr gut. Ich glaube nicht so gut wie die erste Serie. Es sind ja keine fortlaufenden Staffeln, sondern Narcos steht für sich und dann Narcos Mexiko steht für sich. Aber ich finde das ist schon eine kleine Erzählkunst, die sie da einbauen, weil das ist so ein hochkomplexes Thema, was sie da haben, mit allen verschiedenen Figuren, mit allen verschiedenen politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ebenen, was sie da alles einbauen. Aber sie schaffen es hervorragend, den Zuschauer da mitzunehmen. Und das beginnt schon mit der ersten Folge, weil, na klar, hat man alles vergessen, was irgendwie in der ersten Staffel so halbwegs passiert ist und welche Figuren es gab. Und das lösen sie damit, dass alle zu der Geburtstagsparty von Felix Gallardo kommen. Und man so alle nach und nach wieder kennenlernt und auch gleichzeitig erlebt und erkennt, was haben die denn jetzt eigentlich vor und wer hasst denn wen und wer hat gerade welche Pläne?
Ja, das haben sie sehr gut gelöst. Da habe ich mir auch gedacht, warum habt ihr mir jetzt von Netflix am Anfang so 2 Minuten Recap gezeigt? Das hat doch die Folge an sich schon ganz gut gelöst. Also sie schafft es in der ersten Folge wirklich gut, so die alten Sachen wieder aufzufrischen und sie gleichzeitig auch weiter voranschreiten zu lassen.
Ja.
Wobei das Highlight der ersten Folge ist natürlich der Tiger im Käfig. Ne? Da müssen wir nicht drüber reden.
Auf jeden Fall. Und es wird ja thematisiert von wegen, der arme Tiger, die sind doch eigentlich vom Aussterben bedroht.
Ja. Und ich fand, da gab es auch so ein schönes Sinnbild, wenn, also zur Erklärung, dieser Felix Delgado, Felix, also Diego Lohners Figur, wird feiert seinen 40. Geburtstag und dann bekommt er einen Tiger geschenkt. Und nach der Feier am nächsten Morgen sitzt er so alleine in seiner, so auf den Stufen seiner Villa und im Innenhof sitzt halt dieser Tiger, der halt natürlich angekettet ist. Und es ist irgendwie bezeichnend für das, was diesen Felix halt jetzt in den nächsten Folgen erwartet. Denn er steht halt wirklich so einem Tiger gegenüber. Ne? In Form halt der DEA, Kontrahenten und diversen falschen Freunden und Rivalen. Und das war ein sehr schönes Bild. Und vor allem, er guckt auch so in dieser Szene, als ob er weiß, was auf ihn zukommt. So dieses so nach dem Motto, ich habe dieses Ziel, ich will das erreichen, ich muss da jetzt durch, auch wenn ich irgendwie keinen Bock habe.
Ja, genau. Ich glaube, wir können auch gleich nochmal so ein bisschen in den Spoiler-Bereich einsteigen. Weil es gibt so ein paar Aspekte, die ich in dieser Staffel gerne besprechen möchte, die ich sehr interessant fand und auch sehr gewagt, muss ich gestehen. Politisch aber eher.
Ja, also, falls es noch nicht rauskam, was die Serie, also schon bei der allerersten Staffel von Narcos wirklich wunderbar geschafft hat, ist wirklich die aufzuzeigen, teilweise auch in einem sehr ironischen Tonus, teilweise, dank des Aufsprechers, dass die USA sehr viel Teilschuld daran tragen, dass es zu dieser, ich nenne es mal, Drogenepidemie kam. Mhm. Es war nicht nur allein die Schuld der Mexikaner, die USA hat wirklich viel dafür getan. dass sozusagen ihr Land sozusagen die Pforten geöffnet hat. Und im Prinzip nur deswegen, weil sie einfach Schiss hatten vor Kommunismus, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja.
Genau. Na, und dann kommt dann mal die CIA vorbei, macht ein bisschen Waffenhandel und hilft denen dann.
Ja,
genau. Ja, und das muss man auch nochmal sagen, das ist auch nichts, was jetzt irgendwie sich dann die Autorinnen und Autoren irgendwie überlegt haben, beziehungsweise dann die Produzenten auch so irgendwie so gedacht haben, so, ach, wir erzählen jetzt mal ein bisschen was darüber, wie es hätte sein können, ne? Sondern, also nicht nur die Figuren gibt es alle, die in dieser Serie auftauchen und da sind, ne? Sondern auch die politischen Verstrickungen, als auch bestimmte Dinge, die passieren, sind auch tatsächlich so belegt mittlerweile, beziehungsweise wurden auch im Nachgang so veröffentlicht und recherchiert. Und teilweise auch unfassbare Dinge, die ja über Mexiko auch erzählt werden, wo man sich denkt so, nein, das ist doch bestimmt nicht passiert. Nein, das haben die nicht gemacht, oder? Wird auch gerne dann auch nochmal kommentiert, tatsächlich von der Serie, von ja dem Sprecher dann, ne? Und nochmal bestätigt, wie es halt, was passiert ist.
Bevor wir jetzt in den Spoiler-Bereich kommen, möchte ich noch kurz was sagen, was vielleicht für alle Leute interessant ist, die Narcos schon kennen oder die jetzt sagen, hey, ist interessant. Der Showrunner der Serie, Eric Newman, arbeitet aktuell wieder mit Netflix zusammen für eine neue Serie, die so einen ähnlichen Stil haben wird. Nur diesmal geht es halt um keine illegale Droge, sondern um eine ganz legale Droge, nämlich, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Oxycontin. Das ist ein Schmerzmittel, verschreibungspflichtig, und das Unternehmen, die dieses Oxycontin auf den Markt gebracht haben, Purdue Pharma, haben halt mit einem sehr aggressiven Marketing und sehr viel geschicktem Lobbyismus dafür gesorgt, dass es so die Nummer 1 Schmerzmittelware sozusagen in den USA ist oder wurde, was dazu führte, dass diese, ich nenne es mal, legale Droge, die USA überschwemmt hat und es noch heute unzählige Opfer gibt, weil dieses Medikament schwere Nebenwirkungen hatte oder immer noch hat und sehr schnell abhängig macht. Und die USA sind ja gerade wirklich in so einer Opiatenkrise, nenne ich es mal. Ja. Das ist ja, glaube ich, so die Einsteigerdroge Nummer 1, sage ich mal. Also und da bin ich sehr gespannt drauf. Die Serie heißt Painkiller, wird also erwartet sie jetzt nicht die nächsten 12 Monaten, das wird auch ein bisschen dauern. Und wie gesagt, Eric Newman ist so wieder der Showrunner und Peter Berg, der Regisseur von Lone Survivor, wird da jetzt auch als Regisseur mitmischen. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil nach 3 Staffeln Narcos und 2 Staffeln Narcos Mexiko glaube ich, dass Eric Newman der richtige Mann für so ein Thema ist.
Mhm, auf jeden Fall. Gut, wollen wir dann mal so ein bisschen rumspoilern?
Aber unbedingt!
Okay, dann sei hier jetzt die offizielle Spoilerwarnung ausgesprochen. Also für alle, die jetzt sagen, ist mir egal, ich höre einfach weiter zu, dann tut das. Alle anderen, die die Serie noch nicht gesehen haben, schaltet jetzt gerne ab und schaltet irgendwann wieder ein, wenn ihr sie gesehen habt. Okay, was ich als erstes ansprechen möchte in der zweiten Staffel, also ich finde sie deutlich besser als die erste, muss ich schon mal sagen. Mhm. Es gibt so 2 Szenen, 2 Momente, wo Namen genannt werden, die gepiept werden. Ja. Ist dir das aufgefallen? Und ich glaube, dass sie da tatsächlich an ihre Recherchegrenzen gekommen sind, beziehungsweise teilweise Vermutungen hatten, wen sie da nennen wollten. Dann aber gesagt haben, oh, das ist uns doch zu heikel. Vor allen Dingen, wenn man sich daran erinnert, dass ja eines von den Scout-Teams damals für Kulissen bei Narcos Mexiko ja erschossen worden ist.
Ja. Wir haben auch eine News beim Movie-Pilot, Movie-Break.
Oh nein, die Konkurrenz.
Oh Gott, scheiße. eine News so gemacht und ja, das ist, hat sehr deutlich aufgezeigt, dass es eben kein Spielplatz ist, ne? Mhm, dass diese ganzen düsteren, morbiden Geschichten teilweise halt wirklich auch wahr sind.
Ja, also Miguel Gallardo ist auch noch im Gefängnis, aktuell in so einem Hochsicherheitsgefängnis. Hat, glaube ich, auch seine Memoiren geschrieben. Gut, wie wahrheitsgemäß sie sind, den kann man natürlich schwer beurteilen. Aber es sind halt auch alles Figuren, die tatsächlich entweder noch da sind, noch existieren, noch leben oder halt natürlich auch irgendwo Leichen mit ins Grab genommen haben, die natürlich auch niemals ausgegraben werden dürfen. Ne? Ja. Und ich finde, das schafft die Staffel auch wirklich richtig grandios. Ich meine, allein dieses Wahldesaster, ne, wo sich ja die aktive Partei mit den Narcos, also mit quasi mit den verbündet um zu verhindern, dass ja der Linke an die Macht kommt, der die sofort einsperren würde. Und wie aggressiv die das gemacht haben und allein dieser Wahlcomputer und dass auch der aktive Präsident, der ja eingesetzt worden ist, weil er halt, wo war er? Oxford?
Ja.
Und quasi der Freund der USA, um den Neoliberalismus dort in Mexiko in den 80er Jahren voranzutreiben. Und wir haben ja auch dieses schöne Schaubild mit, es gab einen Milliardär in Mexiko, 7 Jahre später waren es wie viel? 23? Das ist halt schon auch einfach richtig krass, was die da so zwischendurch einbauen, neben der richtig guten Inszenierung und der gut erzählten Geschichte einfach.
Ja, definitiv. Wobei ich diesen Felix ich fand diese Figur unglaublich spannend, weil ich hatte bei Pablo Escobar ging es mir so, dass ich fand, dass der durchaus sadistische Züge hatte, durchaus es genossen hat, wenn er Leuten Schmerz zufügen konnte, und durchaus es genossen hat, zu zeigen, dass er hier der Chef ist. Und ich hatte bei Felix nie das Gefühl, dass er so eine Art Type ist, dass er eigentlich, so blöd es klingt, eigentlich ein netter Kerl ist, eigentlich.
Ja.
Und das fand ich immer hochinteressant, weil ich habe mit ihm nicht mitgefiebert, aber es ist viel mehr leichter, seine Ambitionen nachzuvollziehen, seine Motivation. Und es gibt da ja eine Szene, da ist er auf, ich sag mal, Stimmenfang bei so einem alten Drogenboss, der eigentlich nur Opium verschifft.
Das Golfkartell, ja.
Genau. Und der will nicht zu seiner Union rein, weil er sagt, dass Felix als Charakter einfach gefährlich ist. Mhm. Und dann gibt es so eine schöne Szene am Lagerfeuer, wo Felix dann eigentlich glaubt, okay, er hat hier versagt, er hat es nicht geschafft und dann einmal wirklich so sich öffnet und dann ist er aber dann plötzlich wirkt er richtig gefährlich. Das fand ich eine ganz tolle Szene. Und dann ist dieser alte Drogenchef dann sehr beeindruckt, okay, ich mach's mit dir. Ne? Mhm.
Ich meine, was wir heute im Drogenkrieg haben oder in den letzten Jahren, das ist ja vergleichsweise zu dem, was da erzählt wird, ja harmlos. Ne? Und ich finde ja auch, dass sie da aber schon gewisse Grenzen auch überschreiten. Ne? Also es gibt ja dann auch diesen Moment, wo er ja die Familie töten lässt, ne? Von seinem eigentlich keinen Widersacher, aber jemanden, der ihn halt hintergangen hat, ne? Und der ihn ja dann auch absetzen wollte. Und das sind so Momente, wo es ja schon beginnt quasi und am Ende der Staffel sind wir ja genau da, ne? Dass die Kartelle halt, beziehungsweise das gesamte Kartell zerfallen ist in diese einzelnen Kartelle. 4 Stück aktuell. Und das ist auch eine fantastische Szene, wo ja dann Felix auf Walt trifft im Gefängnis.
Das, ganz ehrlich, das war mit die beste Szene der ganzen Serie.
Ja.
Und sie hatte sogar leichte Heat-Vibes, fand ich.
Ja, also das war wirklich fantastisch. Und da zeigt er ja auch auf, was passieren wird. Bis ins kleinste Detail. Und ja, es ist auch tatsächlich so passiert. Ja. Ja. Ich fand die Nebenfiguren alle leider ein bisschen schwach, muss ich gestehen. Bis auf den Amado Fuentes, der die ganzen Flugzeuge da immer unter seiner Kontrolle hatte.
Ja.
Der auch am Ende einen richtig fantastischen Moment bekommt. Wo er ja quasi seine Fassade so fallen lässt und tatsächlich endlich mal sein Inneres öffnet.
Ja.
Also vorher hast du den ja nie einschätzen können, was macht er jetzt so? Und aber trotzdem waren mir alle Figuren irgendwie nicht kraftvoll genug. Also gerade den Chapo, also El Chapo, ne?
Aber das fand ich bei El Chapo echt ganz cool, weil El Chapo hat ja eine sehr, gib einfach mal Sean Penn und El Chapo ein. Dann werdet ihr lesen, was ja, alles passiert ist. Und ich fand es total interessant, dass wie er dargestellt wird. Weil ich hatte El Chapo halt davon gehört und so der große mexikanische Drogenboss unserer Zeit, der, glaube ich, jetzt aber wieder verhaftet worden ist oder schon ein paar Jahre wieder im Knast sitzt. Und dann siehst du halt sozusagen seine Anfänge. Das fand ich unglaublich interessant, aber ich gebe dir da recht, da muss man schon dieses Vorwissen mitbringen. Ansonsten ist die Figur wirklich ziemlich platt und eindimensional, da gebe ich dir recht.
Ja. Und das ging mir halt bei einigen Figuren so. Außer bei, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, vom den nördlichen Kartell an der Grenze.
Du meinst der mit seiner Freundin Mimi, ne?
Genau.
Ja, den Namen kriege ich jetzt gerade auch nicht auf die Reihe.
Aber den fand ich auch super. Und allein die Story-Arc, die da so läuft, finde ich auch sehr gut. Weil der wiegt sich ja dann so, das ist auch das, was ich gerade vorhin beschrieben hatte, ne? Dass er ist noch so ein, so ein Gangster der alten Garde, die noch so Ehre in sich haben, was natürlich vollkommener Quatsch ist eigentlich, ja, ne? Aber der irgendwie noch gefühlt so Grenzen kennt, so ein paar. Und sich aber auch in Sicherheit wiegt, dass er denkt so, ich hab doch hier meine Hood, ne? Hier sind doch alle Leute, kann mich keiner angreifen. Und genau da kommt ja das, was in dieser zweiten Staffel sehr oft ja thematisiert wird ins Spiel. Die sind halt alle trotzdem nur Schachfiguren.
Entschuldigung, der heißt Acosta.
Acosta, genau. Acosta, ja. Pablo Acosta, genau. Es sind halt alles nur Schachfiguren. Ja. Trotz, dass sie so machtvoll sind.
Und Acosta hat ja auch, das ist, glaube ich, die Folge, die so mit am prägnantesten ist, ist die achte. Wo ja wirklich gezeigt wird, wie das FBI eine Razzia macht, eine große Razzia während so einer Art Kirmes mit Helikoptern und da wirklich gnadenlos einfach auch in die Menge gefeuert wird. Ja. Wo man sich dann immer dann auch irgendwann weiß, okay, deswegen vertrauen halt die, sag ich mal, die normalen mexikanischen Bürger im Inland auch der in den USA nicht mehr, wenn sowas passiert, oder der Polizei an sich. Ne? Das ist echt hart gewesen, die Szene.
Ja, ja, und auch in jeder Ecke Korruption bis sonst wohin, ne? Und Felix wurde ja gestürzt in dem Sinne, weil die USA ein Freihandelsabkommen mit Mexiko verhandelt hat. Ja. Das ist so absurd. Genau, und das macht halt die zweite Staffel wirklich fantastisch, da in diese Welt eintauchen zu können. Kann aber auch verstehen, wenn manche dann sagen, boah, hier passiert mir jetzt irgendwie gar nichts, das ist jetzt nicht actionreich genug oder so. Und die reden ja ganz, ganz viel. Und das kann ich auch verstehen. Sie reden natürlich auf Spanisch, ne? Also das ist halt, man muss halt Untertitel lesen.
Man muss ja auch sagen, dass die erste Narcos-Serie ja auch mit dafür gesorgt hat, weil die so erfolgreich war, dass Netflix sich auch für andere ausländische Produktionen geöffnet hat. Das war ja schon eine Art Vorreiter. Und ich würde auch vorschlagen, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, so, boah, das klingt interessant, da würde ich echt sagen, spart euch Narcos Mexiko auf und fangt mit dem ersten Narcos, mit dem ganz normalen Narcos an. Ja. Weil wenn euch das schon nicht gefällt, dann ist Narcos Mexiko auch nichts für euch. Und vor allem, wenn ihr Narcos gesehen habt, dann versteht ihr auch wesentlich schneller, was mit Narcos Mexiko vor sich geht. Weil ihr schon von der Serie sozusagen beigebracht bekommen habt, wie diese einzelnen Systeme funktionieren. Und das ist auch sehr hilfreich. Ansonsten versteht ihr, glaube ich, bei Narcos Mexico auch nur die Hälfte.
Das stimmt. Was mir immer schwer gefallen ist, gerade in der ersten Staffel, in der zweiten ging es dann nachher, dass das ja so parallel stattfindet. Ne? Also, dass ja eigentlich in der Zeit, wo Felix da agiert, Pablo auch noch da ist.
Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch mal über Walt Wrestling reden.
Ja, sehr gerne.
Seine ich nenne es mal die EA-Schlägertruppe, die glorreichen Sieben, sind ja deswegen aktiv geworden, weil dieses Kartell von diesem Felix ja diesen EA-Agenten Kiki Camarena, oder wie er hieß, ermordet hat, gespielt von Michael Camarena, Pena,
ja,
in der ersten Staffel.
Genau.
Und das ist ja immer so sein Leitmotiv, ja, immer so, wir tun's für unseren Mann. Und dann gibt's ja diese eine Szene, wenn er dann gefragt wird, haben Sie ihn eigentlich persönlich gekannt? Und er, nee, hat er nicht. Und dann wird ja auch immer klarer, warum er eigentlich so viel Energie in diesen Kampf reinsteckt, weil es ja doch was Persönliches ist, was mit seiner Familie zu tun hat. Ja. Und eigentlich ist dieser Walt Wrestling ja echt eine arme Sau.
Auf jeden Fall.
Ja. Weil es wird ja relativ klar irgendwann, er hat ja außer diesem Kampf nichts mehr im Leben, ja, bevor er sich einsetzen kann oder will. Und dann ist das Schlimme halt, dass seine Chefs ihn dann auch wirklich tonnenschwere Knüppel in die Beine werfen. Genau. Das ist halt wirklich krass.
Also er kann diesen Kampf ja auch gar nicht gewinnen.
Nee, das ist es ja.
Also erstens bekommt er ja nicht alle Informationen und nicht die Ressourcen dafür. Und wenn er tatsächlich mal einen Fund hat, das wird ja auch relativ schnell deutlich und das weiterleitet dann wird er abgesägt.
Ja. Und im Prinzip nimmt die Serie das schon vorweg, als er nämlich einen der, ich nenne es mal Handlanger, die halt mit dabei waren, als dieser wie hieß er nochmal gleich?
Camarena,
der wurde ja zu Tode gefoltert. Und er hat halt diesen Foltermeister dann auch in so einer Lagerhalle und denkt halt anfangs, okay, ich fessel den halt und dann haue ich ein paar Mal drauf und dann sagt er mir schon alles. Und dann wird mir klar, nee, das funktioniert so nicht, weil dieser Typ halt wirklich geschult geworden ist, und zwar von den USA. im Kampf gegen den Kommunismus. Wie man Folter.
Ja, ja. Richtigen Folterschule, ja.
Ja, wie man A, Folter ausübt effizient und vor allem, wie man Folter effizient widerstehen kann. Ja, und das ist so vorweggegriffen eigentlich, dass die USA hat ja dafür gesorgt, dass er nicht redet. Und dabei war eigentlich schon klar, okay, dieser World Wrestling wird es echt schwer haben, weil das wird wahrscheinlich dann auf den obersten Ebenen genauso ablaufen. Und siehe da, es ist auch so.
Ja. Es ist auch geil, wie CIA und FBI da auftauchen.
Ja.
Und so Wildwestmäßig dann mal auf den Boden spucken und sagen, hey, das ist unser Revier.
Ja.
Und dann Walt als mickriger DIA-Agent, wahrscheinlich auch mit einer vollkommen niedrigen Gehaltsklasse als die anderen, da irgendwie angekrochen kommt und auch überhaupt nicht dagegen anstinken kann, was die da tatsächlich machen. Und genau, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt aber auch, also gerade rund um Walt, ja, wirklich fantastische Szenen. Und er ist auch wirklich ein toller Schauspieler. Und es gibt ja dann einen Moment, wo ja alles bei ihm dann zusammenbricht. Und zwar, wo er eigentlich denkt, er kriegt jetzt den größten Kokainfund der Geschichte hin und schnappt sich diese Flugzeuge da an diesem Flughafen und gerät da voll in die Falle.
Ja.
Das waren wirklich coole Momente auch.
War auch vor allem stark inszeniert, tatsächlich.
Ja.
Ja, und da ist ja auch dieser eine mexikanische Polizist, wo ich mir nie so sicher war, ist das jetzt Verräter oder ist er doch einer von den, in Anführungszeichen, Guten oder spielt er einfach sein eigenes Spiel?
Ich glaube, der ist einfach ein guter Schachspieler.
Ja, ja, wirklich. Obwohl er nicht so aussieht. Ja. Übrigens, eine meiner liebsten Figuren ist wirklich dieser Acosta.
Ja, genau.
Zur Erklärung, der hat eine Freundin, eine Senatorstochter namens Mimi, übrigens gespielt von Saucy Bacon, der Tochter von Kevin Bacon, wie ich jetzt erfahren habe.
Okay, krass. Das wusste ich auch noch nicht.
Und das ist halt so ein richtiges, ich nenne es mal Redneck-Mädchen.
Ja.
Obwohl sie eigentlich aus gutem politischem Hause kommt. Und das ist, es ist eine schöne Szene, wenn seine Leute ihn suchen und dann zu Mimi fahren irgendwie und dann wo ist er? Und die Serie baut so ganz entspannt eine Art Spannung auf und du denkst, oh Gott, was ist hier los? Und siehe da, er ist auf dem Dach und macht Dacharbeiten. Schöne Szene. Ja. Und ich fand es dann aber auch sehr, sehr tragisch, dass Bier halt gestorben ist in der 8. Folge.
Mhm.
Auch tragisch halt für Walt, der ja einiges dafür getan hat. Und das hat halt wieder so gezeigt, so wie übermächtig diese bürokratischen Strukturen sind. Weil jeder möchte halt irgendwie entweder das Geld haben oder den Ruhm. Und dabei lässt man ja völlig außer Acht, was vielleicht dann doch die bessere Lösung oder die beste Lösung wäre. Ne?
Mhm.
Und ja, also nach Narcos hat man irgendwie kein gutes Gefühl mehr, wenn man irgendwie was vom Staat haben möchte, glaube ich.
Ja. Genau, also wirklich richtig tolle Serie, sehr interessante Serie. Sie ist auch blutig zwischendurch, das hatten wir ja schon angesprochen gehabt.
Ja.
Es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo die einfach dann überrollt werden von dem, von der Planierraupe. Es wird so einfach so randommäßig eingestreut und denkst so, okay. Genau, also es ist jetzt nicht so überspitzt, überdrehte Gewalt, sondern es wird einfach immer nur eingesetzt an passenden Stellen, wo es natürlich auch dazu beiträgt, die Geschichte einfach voranzutreiben. Ne?
Ja. Was glaubst du? Sind wir fertig oder hast du noch was?
Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Außer, dass es wirklich eine meiner Lieblingsserien aktuell ist.
Okay.
Und ich hoffe, dass sie noch eine dritte Staffel machen, um zumindest das abzuschließen. Weil das kann ich vielleicht auch schon mal sagen, das ist noch nicht das Ende von Felix Gallardo, weil er, wenn ich mich recht erinnere, noch 3-4 Jahre weiter aus dem Gefängnis raus operiert, bevor er dann so einen so hier Hochsicherheitsknast kommt. Und wir natürlich auch noch erleben müssen, wie die einzelnen Plazas, die jetzt eigene Kartelle sind, sich entwickeln.
Mhm.
Und natürlich auch, wie der Krieg und also der Krieg einfach auch eskaliert, ne?
Ja.
Und dann natürlich auch dementsprechend blutig wird. Es wird ja sehr schön am Ende dann auch dargestellt, wer kriegt die besten Routen, wer kann sich die besten Politiker schnappen zu bestechen, ne? Also das ist ja dann auch ein Kampf um Ressourcen.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt, weil dieser Eric Newman ja eine neue Serie macht, dass es, glaube ich, wirklich das Ende von Narcos Mexico ist.
Ja.
Das ist ja einfach auch so eine Thematik, du kannst das ja ewig weiter fortführen.
Das stimmt, ja.
Alleine was mit diesem El Chapo, wobei ich glaube, es gibt auf Netflix auch eine separate El Chapo-Serie, die aber nicht für den
Marco
Narcos ist.
Ne? Genau, 3 Staffeln mittlerweile, ja.
Ja. Also das ist halt so ein Fass ohne Boden. Und ich finde es ganz interessant, wenn er jetzt wirklich diese Painkiller-Serie macht, dass er dann mal vielleicht die Lupe mal auf die USA legt. Weil es wird halt immer wieder gesagt in Narcos Mexiko, dass die USA eigentlich ein Traumland sind für Drogen, weil die USA sich ja eigentlich nicht für ihre Süchtigen interessiert. Ja? Aber wenn man es jetzt nochmal wirklich dann zeigt als Serie, glaube ich, ist das nochmal was anderes. Und ich bin sehr gespannt. Also ich bin ehrlich, ich bräuchte keine 3. Staffel Narcos. Ich würde mich nicht beschweren, wenn sie kommt, Gott bewahre. Mhm. Aber ich wäre jetzt auch glücklich mit dieser Painkiller-Serie.
Sie ist ja auch abgeschlossen in dem Sinne. Ja. Ne? Also es ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie noch offen ist. Das wollte ich übrigens noch ansprechen.
Was?
Hattest du auch immer das Gefühl, dass die eigentlich auch so ein bisschen komisch sind, die Leute? Weil die haben ja wirklich Milliarden umgesetzt. Ja. Also tatsächlich Milliarden an US-Dollar. Ne? Mhm. Und natürlich ist da viel draufgegangen, um bestimmte Warenkreisläufe am Laufen zu halten und natürlich auch Bestechungsgelder zu zahlen etc. pp. Da sind aber trotzdem ja Millionen übrig geblieben. Und ich hatte immer das Gefühl, die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Oder hatten auch nicht die Möglichkeit, das auszugeben. Ich weiß es nicht. Das war irgendwie immer ein bisschen komisch. So.
Naja, also ich sag mal so, wenn angenommen, es klingelt jetzt gleich bei dir und da sagt dir jemand, hallo, ich bin, ich habe dir im Reichtum abgeschworen, haben sie einen Koffer mit 500 Millionen Euro. Ja. Das ist natürlich auch immer geil. Dann kannst du erstmal all das bezahlen, was also den ganzen, wenn du Schulden hast, kannst du die begleichen, kaufst dir ein schönes Haus, noch ein größeres Haus und dann irgendwann hast du von den 500 Millionen vielleicht noch 480 Millionen übrig. Und irgendwann, glaube ich, hast du die Grenzen erreicht von dem, was du dir kaufen kannst. Ich meine, guck dir Escobar an, der sich dann irgendwann Hippos da irgendwie geholt hat, die heute noch irgendwo in Kolumbien rumlaufen. Ja. Es gibt einfach, glaube ich, irgendwann eine Anzahl von Geld, da weißt du einfach nicht mehr, was du dann machen sollst. Ich meine, wie Donald Trump, der wusste auch immer nicht mehr, was er machen soll. Dachte, okay, werde ich Präsident. Ja, danke für das Ergebnis.
Ich würde mir auf jeden Fall ein großes Tor für mein Lagerhaus kaufen, wo mein Kokain drin ist. Und nicht, dass ich durch ein 7- oder 6-Dollar-Schloss absichern. Das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd.
Ja, das ist. Aber das hatten wir immer in der Serie, dass da irgendwie so Sachen erzählt wurden. Dann so, ja, übrigens ist es nur deswegen rausgefunden worden, weil irgendwie der Typ hat seine Freundin angerufen oder der Typ ist falsch abgebogen oder was ich bei der Polizeikontrolle hatte er irgendwie einen Joint dabei oder so. Ne? Das macht das Ganze ja irgendwie auch nochmal authentischer. Ich meine, es basiert ja auf teilweise wirklich harten Fakten, was sie da erzählen. Mhm, ne?
Genau.
Aber trotzdem, es ist schon teilweise, wenn man drüber nachdenkt, sehr amüsant, wenn man bedenkt, dass sie da irgendwie den größten Kokain-Deal aller Zeiten haben und sichern ihr Lagerhaus mit einem 5-Dollar-Schloss. Das ist schon total bescheuert. Also hätte ich jetzt zumindest mal ein Dutzend Mann abgestellt, die dann im Warenhaus dann irgendwie wach schieben oder so. Ja, aber gut, ich bin ja kein Drogenboss.
Ja.
Zumindest gibt es dafür keine Beweise.
Gut, ich hätte tatsächlich sonst nichts mehr zu sehen.
Ich auch nicht.
Außer eine klare Empfehlung.
Ja, definitiv. Klare Empfehlung.
Schaut sie euch an.
Guckt euch, wie gesagt, zuerst Narcos an und dann Narcos Mexiko. Wenn ihr das eine nicht mögt, werdet ihr das andere nicht mögen. Und wenn ihr das eine mögt, werdet ihr das andere mögen. Ganz einfache Gleichung. Ne?
Genau.
Wunderbar.
Dann bleibt mir nur zu sagen, wie immer, wenn ihr unseren Podcast jetzt gehört habt und das euch gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Serien haltet, ob ihr Narcos Mexiko gesehen habt, ob ihr sagt so, oh, das ist eine richtig coole Serie oder nee, da liegt ihr falsch. Oder wenn ihr Empfehlungen für uns habt, worüber wir auf jeden Fall mal sprechen sollten, dann einfach kurz als Kommentar posten, egal wo, wir finden das.
Ja, wir finden das. Wir finden euch.
Wir finden alles.
Ja.
Dann darfst du noch mal ein paar Worte zum Abschied sagen und ich glaube, dann sind wir durch für die Abgebitscht-Folge.
Ja, ich sehe gerade, dass wir fast eine Stunde haben. Ich könnte jetzt noch so ein bisschen so lange reden, bis wir wirklich eine Stunde haben. aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und alles andere hast du ja gerade eben schon in deiner wunderbaren Art und Weise perfekt formuliert. Und da, das kann ich nicht wiederholen, das wäre Schwachsinn. Deswegen sage ich nur, tschüss und gehabt euch wohl.
Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.